Jeden Morgen die gleiche Routine. Aufstehen, ab ins Bad, ein Blick in den Spiegel. Wir checken unser Gesicht, richten die Haare, tragen Creme auf, machen uns fertig für den Tag und entscheiden dabei nicht nur, wie wir aussehen wollen, sondern auch, wie wir der Welt begegnen möchten. Heute ist diese Routine aus dem Badezimmer längst nicht mehr nur privat, sondern auch ein beliebtes Format auf Social Media. Sogenannte Get Ready With Me Videos kommen auf TikTok, Instagram und YouTube besonders gut an. Millionen schauen zu, wie andere sich fertig für den Tag oder ein Event machen. Produkte testen und natürlich bewerben, Outfits anprobieren und sich perfekt inszenieren. Oder vor ihren Followern auch präsentieren. Aus dem privaten Moment vor dem Spiegel wird somit eine öffentliche Inszenierung. Auch auf unserem Gemälde in diesem Monat sehen wir eine junge Frau in einem Moment der Selbstbetrachtung im Spiegel. Konzentriert auf sich selbst und auf das Bild, das sie von sich entwirft. Das Werk »Russisches Mädchen mit Puderdose« hat die Künstlerin Lotte Laserstein 1928 gemalt. Eine junge Frau betrachtet sich prüfend im Spiegel einer Puderdose. Aber was verrät diese kleine Puderdose über die großen Umbrüche der 1920er Jahre? Was sagen uns die kurzen Haare über neue Frauenbilder und den Wunsch, sichtbarer zu werden? Und wie passt die Malerin Lotte Laserstein selbst in dieses Bild? In dieser Folge schauen wir, was sich zwischen Spiegel und Puderquaste wirklich verbirgt. Los geht's! In Magic's in the Make-up erzählt No Doubt-Sängerin Gwen Stefani davon, dass Make-up nie nur Oberfläche ist. Es hat auch immer mit Verwandlung, Wirkung und Selbstbild zu tun. Make-up kann schützen, stärken, verstecken oder auch sichtbar machen. Genau in dieser Ambivalenz liegt seine Spannung. Und genau dort befinden wir uns auch, wenn wir Lotte Laserstein's russisches Mädchen mit Puderdose betrachten. Und damit sage ich nochmal Hallo und herzlich willkommen hier zum Städel Mixtape, der Podcast, in dem wir Kunst hörbar machen. Vom Städel Museum in Frankfurt und dem Radiosender Byte FM. Jeden Monat schauen wir uns ein Werk aus dem Städel Museum ganz genau an und bringen es mit Musik in Verbindung. So bekommt jedes Bild seinen ganz eigenen Soundtrack. Auch ihr seid jeden Monat gefragt, schickt mir eure Ideen gerne an mixtape@städelmuseum.de. Zum Beispiel auch für das nächste Werk. Im Juli schauen wir uns das Bild Barrier von Corinne Wasmuth an. 2008 entstanden. Ich bin gespannt auf eure Ideen. Nun geht's aber 80 Jahre zurück zu Lotte Laserstein und ihrem russischen Mädchen mit Puderdose. Frau mit modischem Bubikopf, sorgfältig gezupften Augenbrauen und rot geschminkten Lippen betrachtet sich im kleinen Spiegel ihrer Puderdose. Sie trägt eine stilvolle Schleifenbluse. Das kräftige Rot kontrastiert wirkungsvoll mit der hellen Haut und dem dunklen Haar der jungen Frau. Die Puderdose hält sie in der linken Hand. In der rechten umfasst sie eine flauschige Puderquaste. Ihre braunen Augen blicken prüfend und konzentriert, als würde sie jedes Detail ihres Erscheinungsbildes genau kontrollieren. Obwohl sie dem Betrachter frontal zugewandt ist, gilt ihre Aufmerksamkeit ganz ihrem eigenen Spiegelbild. Umso eindringlicher wirkt der große Wandspiegel hinter ihr. Dort wird ihr Profil sichtbar und wir sehen die junge Frau aus einer zweiten, seitlichen Perspektive. Wir sehen sie, doch sie sieht nur sich selbst. Der russische Komponist Sergei Rachmaninow gilt als einer der bedeutendsten Komponisten des 20. Jahrhunderts und als einer der letzten großen Vertreter der Romantik in der russischen Musik. Seine Werke sind geprägt von Melancholie, Weite und emotionaler Spannung. Auch Lotte Laserstein und das russische Mädchen auf unserem Bild könnten seine Musik gekannt oder sogar gehört haben. Schließlich war Rachmaninow zur Entstehungszeit unseres Bildes weit über Russland hinaus bekannt. Geboren wurde Lotte Laserstein 1998 in Ostpreußen. Schon früh zeigte sich ihr künstlerisches Talent. Bereits mit 11 Jahren erhielt sie privaten Kunstunterricht in der Malschule ihrer Tante. Die Kunst war für sie nicht nur ein Interesse, sondern eine Lebensentscheidung. Ihr Blick für Menschen, für Haltung, Ausdruck und stille Momente entwickelten sich bereits in jungen Jahren. Diese Genauigkeit und Einfühlsamkeit prägten später auch ihre Porträts. 1912 zog Lotte Laserstein mit ihrer Familie nach Berlin. Dort studierte sie an der Akademischen Hochschule für Bildende Künste. 1921 gehörte sie damit zu den ersten Frauen, die zu dieser Ausbildung zugelassen wurden. Obwohl viele moderne Künstlerinnen und Künstler die akademische Kunst zu dieser Zeit kritisch sahen, blieb diese Ausbildung für Laserstein besonders wichtig. Gerade für Frauen war ein offizielles Studium ein entscheidender Schritt. Es bedeutete Anerkennung, Professionalität und die Möglichkeit, sich gegenüber männlichen Künstlern als gleichwertig zu behaupten. In den folgenden Jahren nahm Lotte Laserstein an mehreren Ausstellungen und Wettbewerben teil und machte sich zunehmend einen Namen. 1928 entstand unser Gemälde. Auch dieses Bild wurde im Rahmen eines Wettbewerbs gemalt. Etwas, das dieses Werk mit der Debütsingle von Tori Amos teilt. It's so nice to live here. I'm glad this is my home. I've got a homestead on Hanover Street. It's some place to call my own. It's all kinds of people, familiar places, smiling faces. I'm proud to see I'm a Baltimorean. We like it here. So much love in Baltimore, working hand in hand to make this place a better land in Baltimore. Love is what you find, so stop and take the time to enjoy the brotherhood of Baltimore. Die erste Single von Tori Amos beginnt mit einem Wettbewerb. Sie war damals noch Schülerin, als sie an einem Wettbewerb der Baltimore Orioles teilnahm, dem Baseballteam ihrer Heimatstadt. Gewonnen hat sie nicht und doch wurde gerade dieser Song 1980 zu ihrer ersten Single. Auch am Anfang von unserem Bild steht ein Wettbewerb. Ausgeschrieben wurde er von der Kosmetikfirma Elida. Gesucht war das schönste deutsche Frauenporträt. Laserstein antwortet darauf mit dem Bild einer modernen Frau der 20er Jahre. In einem stillen Moment prüft die junge Frau ihr Spiegelbild, schminkt sich selbstbestimmt und ist dabei ganz bei sich. Gesichtspuder ist dabei ein Produkt mit einer langen Geschichte, die zurückreicht bis in die Antike. Im frühen 20. Jahrhundert hat es eine neue Popularität erlebt. Besonders in den 1920er Jahren ist Puder durch Film, Werbung und Mode wieder alltäglich geworden. Und bis heute steckt im Puder auch ein kleines Spiel mit Bedeutung. Sich die Nase pudern ist nicht immer wörtlich gemeint. Manchmal ist es auch einfach eine höfliche Floskel, um kurz den Raum oder den Tisch zu verlassen. Auch in der Musik gibt es solche Wortspiele aus dem Kosmetikbereich. Zum Beispiel in Powder Your Face with Sunshine. Hier gesungen von Doris Day.
Powder your face with sunshine.
You know, it is shiny, Doris.
Put on a great big smile.
You mean like this?
Yeah. Make up your eyes with laughter. Folks will be laughing with you in a little while. Whistle a tune of gladness. Gloom never was in style.
Der Song Powder Your Face with Sunshine spielt mit der Bildsprache von Kosmetik, meint aber eigentlich eine emotionale Verwandlung. Powder Your Face with Sunshine meint eher, leg dir Wärme, Optimismus und Freundlichkeit ins Gesicht. Der Songtitel überträgt die alltägliche Handlung in eine Metapher für gute Laune. Sonnenschein statt Puder aufzutragen. Etwas Künstliches wird durch etwas Warmes und Positives ersetzt. Und wenn man in die Geschichte des Gesichtspuder schaut, wäre das vielleicht keine schlechte Idee gewesen. Gesichtspuder hat nämlich eine lange und nicht immer harmlose Geschichte. Schon in der Antike ist die Haut mit kosmetischen Pulvern aufgehellt, gefärbt oder geglättet worden. In Europa hat ein heller, makelloser Teint über Jahrhunderte als Zeichen von gesellschaftlichem Stand, Kontrolle und Zugehörigkeit gegolten. Besonders im Adel ist stark gepuderte Haut weit verbreitet gewesen. Doch das auf Kosten der Gesundheit. Oft wurden giftige Stoffe verwendet, zum Beispiel bleihaltiger Puder. Er konnte schwere gesundheitliche Schäden verursachen. Die Haut ist mit der Zeit oft fahl, gelblich oder unrein geworden. Trotzdem ist weiter gepudert worden, um dem Ideal zu entsprechen. Nach der Französischen Revolution hat dieses Schönheitsideal an Bedeutung verloren. Starkes Pudern ist zunehmend mit Adel und alter Ordnung verbunden worden. In den 1920er Jahren hat er eine ganz neue, moderne Bedeutung bekommen. Durch Film, Werbung, Modezeitschriften und die wachsende Kosmetikindustrie wird Schminke alltäglicher und moderner. Die Puderdose passt in die Handtasche der Großstädterin. Sie steht für Selbstbewusstsein, Mobilität und einen Blick in den Spiegel, der nicht nur Eitelkeit bedeutet, sondern auch Kontrolle über das eigene Erscheinungsbild. Genau deshalb ist die Puderdose in Lasersteins Bild so wichtig. Die junge Frau erscheint nicht nur als schönes Motiv. Sie schaut auf sich selbst und bestimmt ihr Auftreten mit. Damit entspricht sie dem Bild der modernen Frau der 1920er Jahre. Sichtbar, selbstbewusst und mit einem unabhängigen Blick auf sich selbst. Genau darüber singt auch Billy Joel. You see her sitting with her coffee and her paper with her high-top sneakers of Italian design. The long, cool stare, she aggravates attention. Makes up a face while she makes up her mind. Now you're in trouble, maybe she's an intellectual. What if she figures out you're not very smart? Well, maybe she's the quiet type who's into heavy metal. Boy, you got to get it settled, cause she's breaking your heart. Don't try to put on an act, you can't do that to modern woman. And you're an old-fashioned man. In Modern Woman singt Billy Joel über eine moderne Frau aus der Sicht eines verunsicherten, eher altmodischen Mannes. Sie wirkt selbstbewusst, stilvoll, gebildet und unabhängig. Make-up steht hier nicht nur für Schönheit, sondern auch für Kontrolle und Selbstbestimmung. Der Mann merkt, dass er sie nicht mit alten Rollenmustern, Charme oder Taktik beeindrucken kann. Der Song erzählt also auch von einem Mann, der mit weiblicher Autonomie erst umgehen lernen muss. Was Billy Joel Mitte der 80er beschreibt, ist auch schon 60 Jahre früher aktuell gewesen. Auch unser russisches Mädchen verkörpert eine moderne Frau, allerdings in den 1920er Jahren. Der Bubikopf und der selbstverständliche Griff zur Schminke verweisen auf ein neues, emanzipiertes Selbstverständnis. Noch im Kaiserreich war die Lebensrealität von Frauen durch traditionelle Geschlechterrollen stark eingeschränkt und weitgehend auf Ehe, Haushalt und Mutterschaft beschränkt. Frauen erkämpften sich neue Rechte und Freiheiten, indem sie zum Beispiel neue Berufe ausüben konnten. Besonders sichtbar geworden ist dieser Wandel in der Großstadt. Ateliers und Hochschulen, Büros und Kaufhäuser, Kinos, Tanzlokale und Großstadtluft. Viele Frauen hatten die Hoffnung, alte Rollenbilder hinter sich lassen zu können und das eigene Leben freier zu gestalten. Claire Waldoff ist eine der bekanntesten Sängerinnen dieser Zeit. In Raus mit den Männern von 1926 hat sie aus dem neuen weiblichen Selbstbewusstsein eine freche Kampfansage gemacht. Männer raus aus dem Reichstag, Landtag und Herrenhaus, Frauen hinein. Unter dem Witz liegt ein ernster Kern. Frauen durften erst seit 1918 wählen. In der Politik sind sie aber weiterhin deutlich unterrepräsentiert gewesen. 1926 hatten sie nur 33 von 493 Sitzen im Reichstag.
Es weht durch die ganze Historie ein Zug der Emanzipation. Vom Menschen bis zur Infusorie, überall wieder das Weib auf den Thron. Von den Amazonen bis zur Berliner Range raus ein Ruf wie Donald daher. Was die Männer können, können wir schon lange und vielleicht eine ganze Ecke mehr. Raus mit Männern aus dem Reichstag und raus mit Männern aus dem Landtag und raus mit Männern aus dem Herrenhaus. Wir machen draus ein Frauenhaus. Raus mit Männern aus dem Dasein und raus mit Männern aus dem Hiersein und raus mit Männern aus dem Dortsein. Die müssten längst schon fort sein. Raus mit Männern aus dem Bau und rein in die Dinger mit der Frau.
Claire Waldoff ist keine elegante Salondame gewesen. Sie war eine Großstadtstimme mit Reibeisenklang. In Berlin der 1920er Jahre ist sie zur Kabarett-Ikone geworden. Mit kurzen Haaren, Männerkleidung, Berliner Schnauze und politischem Witz hat sie perfekt zum Bild der neuen Frau gepasst. Auch Werbung, Kosmetikindustrie und Zeitschriften haben dieses Bild aufgegriffen und weiterverbreitet. Die moderne Frau wurde zur Projektionsfläche. Sie wurde bewundert, vermarktet und bestaunt, aber auch kritisch betrachtet. Genau in diesem Spannungsfeld steht Lasersteins Gemälde. Das russische Mädchen ist ganz mit sich beschäftigt. Mit Hilfe von zwei Spiegeln prüft sie ihre Kurzhaarfrisur von allen Seiten. Der Bubikopf war damals auf der einen Seite eine praktische und pflegeleichte Frisur, stand aber auch für Unabhängigkeit und einen aktiven Lebensstil. Gerade diese kurzen Haare waren vielen ein Dorn im Auge. Der Bubikopf galt nicht nur als Mode, er war das Zeichen eines neuen Selbstbewusstseins. Genau diese Frisur trägt auch Lasersteins junge Frau. Ebenso wie die Musikerin Jelly Haha. Musikerin Jelly Haha trägt auf dem Cover ihres Albums Switcheroo einen sogenannten Bubikopf. Heute würden wir vielleicht einfach Bob dazu sagen. Wenn Frauen heute einen Bob tragen, wirkt das oft einfach wie eine Typveränderung. In den letzten Jahrzehnten ist diese Frisur immer wieder zurückgekehrt. Mal elegant, mal streng, mal lässig. In den 1920er Jahren aber war der Bubikopf weit mehr als nur eine Frisur. Er war ein sichtbares Zeichen für ein neues Lebensgefühl. Wer sich die Haare kurz schneiden ließ, verabschiedete sich nicht nur von langen Zöpfen oder Locken, sondern auch von einem alten Bild von Weiblichkeit. Der neue Haarschnitt stand für die fortschrittliche, freiheitsliebende und selbstbestimmte Frau. Zunächst wurde dieser Stil vor allem durch berühmte Persönlichkeiten bekannt. Schauspielerinnen wie Asta Nielsen, Modeschöpferinnen wie Coco Chanel oder Künstlerinnen wie Lotte Laserstein. Sie machten den Kurzhaarschnitt sichtbar und trugen dazu bei, dass er immer weiter verbreitet wurde. Gleichzeitig ist der Bubikopf umstritten geblieben. Er war ein Zeichen von Freiheit und Aufbruch und er wurde oft mit typisch männlich konnotierter Kleidung wie Hemden und weiten Hosen getragen, dem sogenannten Garçon-Stil. Für konservative Kreise wirkte er dagegen provokant, unweiblich oder moralisch verdächtig. Dabei ging es weniger um den Haarschnitt selbst als um das Frauenbild dahinter, die neue Frau. Ihre Emanzipation, ihr selbstbewusstes Auftreten und die moderne Großstadtkultur, für die sie stand, sind in der Weimarer Republik heftig diskutiert worden. Der Bubikopf wurde so zum sichtbaren Symbol eines viel größeren Konflikts. Wie modern, frei und unabhängig durfte eine Frau eigentlich sein? Besonders deutlich zeigte sich dieses neue Frauenbild in der Berliner Girlkultur. Eine wichtige Rolle bei ihrer Verbreitung hat der Film gespielt. Filme wie Der blaue Engel mit Marlene Dietrich.
Ich bin die Fischelola, der Liebling der Saison. Ich hab ein Pianola zu Hause in meinem Salon. Doch will mich wer begleiten, da unten aus dem Saal. Dem hau ich in die Seiten und tritt ihm aufs Pedal. Ich bin die fesche Lola, der Lipstick der Saison. Ich hab ein Pianola zu Hause in meinem Salon. Doch will mich wer begleiten da unten aus dem Saal. Dem hau ich in die Seiten und tritt ihm aufs Pedal.
Der blaue Engel. Eine deutsche Tragikomödie aus dem Jahr 1930. Im Mittelpunkt steht ein strenger Lehrer, der seine Schüler im Varieté-Lokal Der blaue Engel erwischt. Dort begegnet er der Sängerin Lola. Er verliebt sich in sie, besucht sie immer wieder und verliert nach und nach die Kontrolle über sein Leben. Der Film führt mitten hinein in die Welt der Bühne, der Revue und des Varietés. Also genau dorthin, wo die moderne Großstadtkultur der 1920er Jahre besonders sichtbar wurde. In Berlin gehörten Revuen zu den beliebtesten Formen der Unterhaltung. Sie verbanden Tanz, Musik, Gesang, Komik und aufwendige Bühnenshows zu einem schillernden Gesamterlebnis. Besonders die Revue-Girls wurden zu Symbolfiguren dieser Kultur. Sie galten als modern, selbstbewusst und unabhängig. Marlene Dietrich verkörperte als Lola genau diesen Typ. Faszinierend, kühl, provokant und frei. Ihre Figur steht für eine Weiblichkeit, die nicht mehr still im Hintergrund bleibt, sondern die Bühne beherrscht. Gegen Ende der 1920er Jahre geriet das moderne Frauenbild zunehmend unter Druck und wurde gesellschaftlich und politisch in Frage gestellt. Mit der Weltwirtschaftskrise und dem Ende der Weimarer Republik wuchs der Wunsch nach einer Rückkehr zu vermeintlich traditionellen deutschen Werten. Die moderne Unterhaltungskultur stand für ein neues Lebensgefühl, neue Mode, amerikanische Einflüsse und veränderte Geschlechterrollen. Konservative Kreise sahen darin ein Zeichen von kulturellem Verfall. Die Emanzipation der Frau wurde kritisch beäugt und teilweise als Vermännlichung abgewertet. Genau mit diesem Vorwurf spielt auch Rina Sawayama in ihrem Song Come the Garçon Like the Boys.
Excuse my ego, can't go incognito. Every time you see me, it's like winning big in Reno. Don't fuck with me, ho, take you down like judo. Make it rain and take it miss from London to Meguro.
Rina Sawayama singt in diesem Song über Selbstbewusstsein und über die Frage, wem es zugestanden wird. Oft gilt das Auftreten einer Frau erst dann als stark, wenn es einem männlichen Klischee entspricht. Laut sein, Raum einnehmen, sich nicht entschuldigen, keine Unsicherheit zeigen. Wenn Frauen genau das tun, wird es schnell abgewertet. Dann heißt es nicht selbstbewusst, sondern schwierig, arrogant oder zu viel. Auch Lotte Laserstein war in einer Kunstwelt unterwegs, die stark von Männern geprägt war. Ihren Platz in der Öffentlichkeit hat sie sich bewusst erarbeitet und machte sich in der Weimarer Republik einen Namen als Künstlerin. Ihre Werke waren in Ausstellungen zu sehen und wurden in Zeitschriften abgebildet. Als unser Gemälde entstanden ist, war sie seit etwa einem Jahr als freischaffende Künstlerin tätig. Für eine Frau dieser Zeit war das alles andere als selbstverständlich. Eine künstlerische Laufbahn lag Frauen in den 1920er und 30er Jahren nicht einfach offen vor den Füßen. Man hatte ihnen große künstlerische und intellektuelle Fähigkeiten oft abgesprochen und auf vermeintlich typische Rollenbilder reduziert. Um dieses Schubladendenken dreht sich auch dieser Song von The Slits. The Slits spielen in ihrem Song Typical Girls mit Vorurteilen, die Frauen bis heute oft entgegengebracht werden. Sie seien nicht kreativ, würden nicht schaffen, könnten sich nicht entscheiden, würden sich zu schnell aufregen und nicht klar denken. Sie seien unberechenbar oder, wenn es gerade passt, auch völlig berechenbar. Auch Lotte Laserstein hat solche Vorurteile aus der männerdominierten Kunstwelt gekannt. Lange herrschte das Bild, Frauen würden nur dilettantisch arbeiten. Laserstein hat genau das Gegenteil gezeigt. Mit ihren sorgfältig aufgebauten und technisch präzisen Bildern hat sie sichtbar gemacht, hier arbeitet keine Amateurin, sondern eine professionell ausgebildete akademische Künstlerin. Ihre Malerei passt gut in die späte Weimarer Republik. Moderne Motive, klare Form, genaue Beobachtung. Sie steht der neuen Sachlichkeit nahe, bleibt aber unverwechselbar ihrer eigenen Bildsprache treu. Aufgebaut hat sie ihre Karriere durch Ausstellungen, Künstlerinnenvereine, Zeitschriften oder durch Wettbewerbe. All das waren wichtige Wege, um es in die Öffentlichkeit zu schaffen. Im Fall unseres Werks wurde bei einem Wettbewerb das schönste deutsche Frauenporträt gesucht. Laserstein's Beitrag hat sich deutlich abgehoben. Sie hat die Selbstbestimmtheit der neuen Frau direkt ins Bild geholt und ihr Modell in einer modernen Nahansicht gezeigt, fast wie auf einem Werbeplakat. Das Gemälde kam in die Endauswahl, war Teil einer Wanderausstellung und wurde in der Presse positiv besprochen. Der Wettbewerb war also mehr als nur ein einzelner Erfolg. Er war Teil einer klugen Strategie. Laserstein hat ihre Kunst gezielt dort platziert, wo sie gesehen wurde. Doch ihr erfolgreicher Karrierestart ist durch die Machtübernahme der Nationalsozialisten abrupt unterbrochen worden. So war es auch für den österreichischen Komponisten Hans Holewa. Holewa hat Wien nicht verlassen, weil er wollte, sondern weil er dort nicht mehr arbeiten konnte. Der Wiener Komponist und Pianist ist 1905 in eine jüdische Familie geboren worden. Jahrelang hat er für die sozialdemokratische Kulturbewegung gearbeitet, als Chorleiter, Klavierlehrer und Kapellmeister. Als die Sozialdemokratische Partei 1934 verboten wurde, ist ihm diese Welt weggebrochen. Er nahm Gelegenheitsjobs an und hielt sich mit Kabarettauftritten über Wasser. 1937 zog er die Konsequenz und ging nach Schweden. Im selben Jahr, im Dezember 1937, hat auch Lotte Laserstein Berlin verlassen. Nur wenige Jahre zuvor gehörte sie zu den aufstrebenden Künstlerinnen der Berliner Kunstszene. Jetzt war ihr der Beruf Schritt für Schritt genommen worden. Mit der Machtübernahme der Nationalsozialisten 1933 galt sie, obwohl sie christlich getauft war, wegen ihrer jüdischen Herkunft als Jüdin. Sie musste ihre private Malschule aufgeben, wurde aus dem Verein der Berliner Künstler ausgeschlossen und durfte keine Malutensilien mehr kaufen. Zuletzt arbeitete sie als Kunstlehrerin an der jüdischen Privatschule. Um künstlerisch sichtbar zu bleiben, richtete Laserstein den Blick ins Ausland. 1934 nach London, 1937 nach Paris. Eine Einladung der Stockholmer Galerie Moderne gab ihr schließlich die Möglichkeit zur Flucht. Auch das russische Mädchen mit Puderdose nahm sie dorthin mit. Die Emigration ist eine tiefe Zäsur gewesen. Familie und Freunde musste sie in Berlin zurücklassen. In Schweden hat sie weiter als Malerin gearbeitet. An ihre frühen Berliner Erfolge konnte sie aber nicht mehr anknüpfen. Ab 1954 lebte sie in Kalmar, nahe Nibro, und blieb dort bis zu ihrem Tod 1993. Das russische Mädchen mit Puderdose hat Laserstein erst in den 70er Jahren verkauft, an ein Altersheim in Nibro. Später ist es in den Besitz der Gemeinde übergegangen. 2014 hat das Städel-Museum das Gemälde erworben. Damit war es das erste Museum außerhalb Berlins, das ein Werk von Lotte Laserstein in seine Sammlung aufnahm. Der Erlös aus dem Verkauf floss in den Kulturetat der Gemeinde Nybro und hat dort die Errichtung eines Mahnmals gegen Rassismus ermöglicht. 2018 wurde der Künstlerin im Frankfurter Städel zudem eine umfassende Einzelausstellung mit dem Titel Lotte Laserstein von Angesicht zu Angesicht gewidmet.
Niger women got the melanin dripping. L-O-N-D-O-N, city girl living in the back, looking like fire, chili pepper. Yoruba girl tougher than imperial leather. He was getting bitter while she was getting better. Diamonds are forever. Miss Sierra Leone looking like a gem. Works hard in the week, party on the weekend. Know you wanna live with no one watching how you spend. Got a thing for the finer things and the finer men. Miss Tanzania, she a do or die. Says she wanna know more about the Sukuma tribe. We hit the zoo, once wasn't enough. Got an ocean full of knowledge, you could scuba dive. Miss Ethiopia can play so jazzy. They sit you down at school, you want Selassie. Tell them you're nothing without a woman, no. Woman to woman, I just wanna see you glow. Tell them what's up.
Woman blickt Little Sims auf Frauen aus verschiedenen Ländern und auf ihre unterschiedlichen Lebenswege. Ein Song geschrieben, um Frauen zu danken, die sie inspiriert haben. Es geht um Stärke, Erfahrung und Vorbilder. Um Frauen, die ihren eigenen Weg gegangen sind und anderen damit Räume geöffnet haben. Eine Frau, wie auch die Künstlerin Lotte Laserstein war. Und damit endet dieses Städel-Mixtape. Ein Mixtape über eine moderne Frau, eine selbstbewusste Künstlerin, die Umbrüche der 1920er Jahre und ein Bild, das bis heute Fragen stellt. Wie sehe ich mich? Wie möchte ich gesehen werden? Und wie sehr bestimmen andere, was als schön, weiblich oder selbstbewusst gilt? Diese Fragen haben nichts von ihrer Aktualität verloren. Vielleicht ist genau das der Grund, warum uns dieses Bild auch heute noch so nah erscheint. Eingangs habe ich es schon erwähnt, im nächsten Monat geht's ins Jahr 2008 zu dem Werk Barrier von Corinne Wasmuth. Ich bin gespannt auf eure Ideen, schickt mir eure Wünsche gerne an mixtape@stedelmuseum.de. Damit sage ich Tschüss, mein Name ist Liz Remter, ich bin Autorin und Produzentin dieses Podcasts. Vielen Dank auch an Nazanin Raji, Anne Sulzbach und Caroline Fuhr vom Städel-Museum für Recherche und Redaktion. Zum Abschluss widmen wir uns noch der Musikerin Girlhood mit It Might Take a Woman. Bis zum nächsten Mal. Ciao.
Der Podcast wird ermöglicht durch die Partnerschaft des Städel-Museums mit der Deutschen Bank.